You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 22. Dezember 2022. Es sind die letzten Antifa-Nachrichten für dieses Jahr, bevor es dann im Januar weitergeht. Und der Dezember war auch relativ ereignisreich, muss man natürlich auch sagen. Es gab eine Großrazzia gegen einen rechten Putschversuchsplanung in der Bundesrepublik Deutschland. Diesen Fall wollen wir heute nochmal aufrollen, nochmal genauer drauf schauen, was da vielleicht auch jetzt schon zu erkennen und zu analysieren ist für antifaschistische Politik. Das wird heute unser Fokus sein, aber natürlich gibt es auch eine ganze Reihe an Kurzmeldungen und Veranstaltungshinweise und wir wollen auch wieder an die Opfer rechter Gewalt erinnern. Das soweit zum Einstieg, aber jetzt erstmal zu den Kurzmeldungen. Los geht's. Im Bundesland Sachsen-Anhalt wurde das Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt erweitert. Polizistinnen in Sachsen-Anhalt können künftig mit Körperkameras, sogenannten Bodycams, sowie elektronischen Fußfesseln ausgestattet werden. Das hat der Landtag in Magdeburg am Dienstag, den 13. Dezember, beschlossen. Mit der rechtlichen Neuerung soll das Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes weiterentwickelt werden. Die CDU-Innenministerin Tamara Zierschang sagte, zu einer modernen Polizeiarbeit gehörten zeitgemäße Handlungsoptionen. Diese Instrumente gebe man der Landespolizei nun an die Hand. Dabei hatte der Testbetrieb von Bodycams zum Beispiel ganz klar ergeben, dass von diesen keine positive Wirkung auf die Arbeit der Polizei oder gar auf die Kontrollierbarkeit dieser entfalten würde. Die ehemalige Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof, Imgard F., ist der Beihilfe zum Mord in über 10.000 Fällen schuldig gesprochen worden. Das Landgericht Itzehoe verurteilte die 97-Jährige am vergangenen Dienstag, den 21. Dezember, zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren auf Bewährung. Nach Feststellung der Strafkammer war die Angeklagte von Juni 1943 bis zum April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur von Stutthof bei Danzig tätig. Damit habe sie den Verantwortlichen des Konzentrationslagers bei der systematischen Tötung von Inhaftierten Hilfe geleistet. Weil sie zur Tatzeit erst 18 bis 19 Jahre alt war, fand der Prozess vor einer Jugendkammer statt. In der vergangenen Woche wurde erneut ein Suizid eines Menschen bekannt, der als Inhaftierter durch eine staatliche Einrichtung der JVA in der Frohen Zukunft in Halle verwahrt wurde. Er verstarb am 14. Dezember 2022. Es ist leider kein Einzelfall in den beiden Einrichtungen Roter Ochse und der Nebenstelle Frohe Zukunft in Halle an der Saale. Hier haben in den letzten 9 Jahren 14 Menschen Suizid begangen. Diese sollten nicht als Einzelfälle betrachtet werden. Das Gefängnis Rote Ochse entspricht seit Jahren nicht mal den grundlegenden Standards für Gefängnisse, die sich aus den Menschenrechten in der Bundesrepublik Deutschland ableiten lassen. Bei dem Blick auf den Roten Ochsen in Halle bzw. dem Gefängnis in Halle sei an der Stelle auch kurz erwähnt, dass der antisemitische Attentäter des Anschlags in Halle nach einer versuchten Geiselnahme im Gefängnis verlegt wurde nach Bayern und er ist am Morgen des 20. Dezember in der JVA Augsburg-Gablingen angekommen. Zuvor hatte er versucht, Geisel zu nehmen, um seine Freilassung aus dem Gefängnis zu erpressen. Ein kurzer Blick noch aus Deutschland heraus. Eine Gruppe aus Mitgliedern der türkischen faschistischen Organisation Graue Wölfe und ihre SympathisantInnen blockiert seit über einer Woche die einzige Straße in die Region Nagorno-Karabach im Kleinasien. Sie geben sich als UmweltaktivistInnen aus, die gegen den Betrieb von Minen in der Region demonstrieren würden. Die Region Nagorno-Karabach ist nur über eine Straße mit Armenien verbunden, welches die Unabhängigkeit der Region unterstützt. Das diktatorische Regime in Aserbaidschan, welches die Region umgibt, versucht seit der Unabhängigkeitserklärung die Bevölkerung zu vertreiben oder umzubringen. Armenien wirft Aserbaidschan vor, einen Genozid an der armenischen Bevölkerung in Nagorno-Karabach begehen zu wollen. An der Grenze und entlang der Verbindungsstraße sind russische Soldaten stationiert, welche die Einhaltung des Waffenstillstandsabkommens zwischen den Ländern überwachen sollen. Bisher gelang es ihnen nicht, die einzige Versorgungsstraße wieder für den Verkehr zu öffnen und die Versorgung der Bevölkerung in Nagorno-Karabach mit Essen und Medizin zu gewährleisten. Das waren soweit die Kurzmeldungen hier in den Antifa-Nachrichten am 22. Dezember 2022. Gestern war der dunkelste Tag des Jahres mit am wenigsten Sonnenlicht und dunkel sind auch die Entwicklungen in der Bundesrepublik derzeit. Anfang Dezember gab es eine große Razzia gegen rechte PutschistInnen, die geplant hatten, den Staat zu stürzen und ein neues Regime zu errichten. Und Das ist nun zwar schon etwas her, doch die Ermittlungen dauern an und es kommen immer wieder neue Informationen ans Tageslicht. Und wir wollen diese Antifa-Nachrichten hier zum Ende des Jahres nutzen, um genau da noch einmal genauer draufzuschauen, was da eigentlich der Plan der Rechten war und welche Analysen vielleicht daraus zu ziehen wären.
Nach dem, was die Ermittlenden, ja, sag ich mal, öffentlich gemacht haben, war wirklich die Situation so, dass in der Planung gewesen sein soll, dass einerseits im Bundestag Bundestagsabgeordnete sozusagen festgenommen werden sollten, also man in den Bundestag eindringen wollte und gleichzeitig man versuchen wollte, Stromausfälle bundesweit zu inszenieren, um sozusagen eine Destabilisierung, quasi ein Chaos auszurichten, um dann eben die Macht zu übernehmen. Und man muss deutlich sagen, die Krönung des Prinzen ist eben ausgefallen.
Na, immerhin. Einen neuen König von Deutschland gibt es nicht. Dieser Kommentar des Journalisten und Autoren Andreas Speit bringt die gute Nachricht auf den Punkt, die aus den im Dezember mit bundesweiten Razzien bekannt gewordenen Putschplänen festzuhalten wäre. Mit einer koordinierten Aktion sind Polizei und Justiz am 7. Dezember 2022 mit einer Großrazzia gegen eine Gruppe rechter PutschistInnen vorgegangen. Dabei wurden über 130 Objekte in 11 Bundesländern sowie in Österreich und Italien durchsucht, 25 mutmaßliche RechtsterroristInnen wurden festgenommen und 27 weitere Beschuldigte wurden ermittelt. Auch das Gelände des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr, dem KSK in Calw, wurde vom GSG 9 durchsucht. Unter den Verhafteten und Beschuldigten sind ehemalige und auch aktive Angehörige der Bundeswehr, eine Richterin am Berliner Landgericht und ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete, LokalpolitikerInnen der AfD, sogenannte ReichsbürgerInnen, QuerdenkerInnen und Anhänger des QAnon-Verschwörungsmythos. Den 52 Beschuldigten wird vorgeworfen, Teil einer terroristischen Gruppe zu sein und einen politischen Umsturz in der BRD geplant zu haben. Dabei ist die Liste der Beteiligten aus zwei Gründen bemerkenswert. Zum Ersten sind die Beteiligten keine unzufriedenen Bürger, die in der Gesellschaft ausgeschlossen werden. So stellt es der Journalist und Autor Andreas Schweit klar.
Wir reden von Menschen, die mitten im Leben stehen, die in der Mitte der Gesellschaft stehen, die renommierte Persönlichkeiten sind. Man mag vielleicht die Bundeswehr nicht beruflich interessant finden, aber da muss man auch erstmal etwas können, um in diese Funktion zu kommen, über die wir da gerade reden, bei diesem Spektrum. Also ich sage es nochmal ganz deutlich, reichsideologisches Denken hat in der Mitte der Gesellschaft schon lange Platz gefunden. Das sind eben keine Spinner, das sind keine Verrückten. Wir wissen aus den eigenen Recherchen, dass über Jahre es sowohl Dateien als auch Ordner gab, wo sozusagen diese Personen dann in Mädchen oder ihre Schriften dann eben dann abgeheftet worden sind und eingeordnet worden sind. Ich glaube, spätestens jetzt ist nochmal deutlich geworden, dass wir es hier wirklich uns davor hüten sollten, eine politische Bewegung zu pathologisieren, wie es lange bei der reichsbewegten Szene der Fall gewesen ist. Also, dass hier eben auch eine Radikalisierung dieses Spektrums in den letzten Monaten zugenommen hat, wo man auch jetzt schon sagen kann, das muss nicht die letzte Gruppe gewesen sein, die jetzt aufgeflogen ist.
Wer sich regelmäßig über faschistische Umtriebe informiert, weiß, dass FaschistInnen häufig aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft kommen. Dass nun hier die Reichsbürgerszene auch in der Berichterstattung ernst genommen und nicht weiter verharmlost wird, kann sich positiv auswirken.
In den letzten Jahren haben reichsideologische Überlegungen eben auch in der Mitte der Gesellschaft mehr und mehr an Relevanz gewonnen. Man hat die ja immer gerne so als Irre, als Spinner abgetan, was natürlich eine wirkliche dramatische Unterschätzung gewesen ist.
Zum Zweiten sind einige Personen mutmaßlich involviert, die im Dienst des Staates stehen. Auch hier verwundert das den aufmerksamen Beobachter des Zeitgeschehens kaum. So gründete der ehemalige KSK-Soldat André S. das 2015 aufgeflogene Hannibal-Netzwerk. 2017 zeigte der Kompaniechef den Hitlergruß und erst 2020 wurde beim KSK-Oberstabsfädel ein Waffen- und Sprengstoffdepot gefunden. Umso ärgerlicher, dass die Forderung, das KSK aufzulösen, erfolgreich vom Verteidigungsministerium blockiert werden konnte. Doch nicht nur das KSK ist für solche Vorfälle bekannt. Bundeswehrsoldaten, die in Litauen stationiert waren, fielen 2020 wegen rechter Lieder und rassistischem Verhalten auf. Und bei dem rechten Terrorkomplex Nordkreuz, der 2019 aufgeflogen ist, waren ehemalige Soldaten beteiligt. Darüber hinaus auch ehemalige PolizistInnen, unter anderem vom Sondereinsatzkommando, dem SEK, sowie Rechtsanwälte. Die Rolle von Geheimdiensten und Polizei im Kontext der NSU-Mordserie ist bis heute nicht aufgeklärt. Es liegt also nahe, dass die Putschpläne die Verstrickung der Rechten mit dem Staat weiter offenlegen würden, wie die antifaschistische Aktion Süd in einem online veröffentlichten Kommentar feststellt.
Sie zeigen auch, wie tief staatliche Angehörige aus Polizei, Justiz und Armee in diese Netzwerke verstrickt sind. Und sie widerlegen einmal mehr damit die mehr von den unpolitischen Behörden, die einfach nur ermitteln und objektiv Recht sprechen. Der Staat steckt tief im rechten Sumpf.
Nun sind an den Putschplänen mit den Reichsbürgern und QAnon-AnhängerInnen auch Rechte beteiligt, die den Staat ablehnen und trotzdem in der Polizei oder in der Bundeswehr für eben diesen Staat arbeiten. Genau hier, an den Ausbildungszentren und in den Behörden, bilden sich rechte Netzwerke. Wie der Journalist und Autor Andreas Spät klarstellt, zeigt dies vor allem, dass hier die Ablehnung des Staates als politische Gemeinsamkeit die unterschiedlichen rechten Strömungen zusammenbringt.
Ja, es belegt tatsächlich, dass wir in den Sicherheitsstrukturen der Bundesrepublik Personen haben, die zwar diesem Staat dienen, qua Beruf, aber eigentlich diesen Staat ablehnen. Das ist im ersten Moment ein Phänomen, wo man denkt, wie kann das funktionieren, im zweiten Moment aber nicht, weil wir eigentlich auch schon wissen, dass es dort in diesem Spektrum, in diesem Berufsumfeld auch eine große Unzufriedenheit gibt. Beispielsweise Polizeibeamtinnen, die verärgert sind. Das wird dann immer so transportiert als Narrativ. Wir holen sie von der Straße und vor Gericht kommen sie dann wieder alle frei. Dann sind sie wieder auf der Straße. Und da gibt es schon so eine innere Ablehnung dieses Staates, weil er ihnen beispielsweise vermeintlich nicht konsequent genug gegen kriminelle Menschen vorgeht. Und das führt dann auch mit dazu, dass man dann eben auf Distanz zu diesem Staat geht. Und es gibt dann aber auch eben diejenigen, die nicht nur aus einer beruflichen Enttäuschung, sondern aus politischer Überzeugung diesen Staat ablehnen. Und das ist auch die Gemeinsamkeit von den Gruppen.
Den Staat zu stürzen war also das Ziel und entsprechend wurde das auch ganz konkret geplant. Der Immobilienhändler und Adlige Heinrich Reuß sollte nach diesen Plänen Staatsoberhaupt werden, die ehemalige AfD-Abgeordnete Maisack-Winkemann sollte Justizministerin werden und Soldaten und Polizisten sollten rekrutiert werden als eine Art Schattenarmee. Sie wollten das Reichstagsgebäude stürmen und mit Gewalt ein neues deutsches Reich nach dem Vorbild von 1871 errichten. Die Aufklärung klingt nach dem Plot eines Politthrillers über die Weimarer Republik. All dies soll die Razzia am 7. Dezember verhindert haben. Ein Grund dafür, dass der Staat hier aktiv geworden ist, sieht der Journalist und Autor Andreas Speit auch in einer sich ändernden Wahrnehmung der politischen Rechten in der Polizei und beim Verfassungsschutz.
Ich denke, dass wir gerade in den letzten Jahren erlebt haben, dass sehr wohl sich verstärkt, auch durch eine Umstrukturierung, einen personellen Wechsel bei den Verfassungsschutzstrukturen, es wirklich eine stärkere Wahrnehmung des Phänomens Rechtsextremismus gibt, weil da wird ja letztlich auch das reichsideologische Spektrum mit eingeordnet. Viele Reichsideologen, nicht alle, sind aber eben auch rechtsextrem. Und da hat es tatsächlich eben mit der Einschätzung, dass der Rechtsextremismus die größte Gefahr in der Bundesrepublik ist, eine verstärkte Hinwendung der Sicherheitsstrukturen gegeben. Aber gleichzeitig sehen wir dann auch immer wieder gesamtgesellschaftlich in den Apparaten auch, dass es dort Schwierigkeiten gibt, dass es dort offensichtlich Probleme gibt, das Phänomen dann in Gänze auch so massiv anzugehen.
Überraschend kommen die Pläne für einen gewaltsamen Umsturz dabei nicht. So wird schon seit Jahren von rechten Netzwerken zur Bewaffnung der Bewegung und zur Vorbereitung auf einen Tag X aufgerufen.
Unter anderem ein Grund, weil sie natürlich auch gerne ihre Waffenscheine behalten wollten, weil hier wirklich bundesweit der Versuch läuft, seit 2016 eine Entwaffnung der Reichsbewegten umzusetzen.
Noch dauern natürlich die Ermittlungen an und nicht alle Informationen liegen derzeit vor. Aber es fällt auf, dass hier die Großrazzia auch medial inszeniert wurde und ein hartes und präventives Vorgehen gegen die rechten PutschistInnen gezeigt werden sollte, während mit anderen rechten Strömungen oder Ermittlungen bei rassistischen Morden ein ganz anderer Umgang zu beobachten ist. Man denke an den Umgang mit dem rassistischen Anschlag in Hanau, den Umgang mit der NSU-Mordserie inklusive Verschonen des UnterstützerInnen-Netzwerks und an die indirekte Finanzierung von Kameradschaftsstrukturen über Vertrauenspersonengehälter des Verfassungsschutzes. In dem aktuellen Fall lässt sich auf jeden Fall feststellen, dass das Netzwerk zwar aktiv, aber weit weg von den selbstgesteckten Zielen war. Für die antifaschistische Aktion Süd zeigt sich bei dem Durchgreifen des Staates vor allem, dass die Zeit für einen rechten Umsturz noch nicht gekommen ist.
Die Wirtschaftskrise zieht noch keine politische Krise nach sich, die tief genug wäre, als dass ein rechter Putsch mit der Gefahr eines Bürgerkriegs zur notwendigen Option wird. Die Faschistinnen werden gerade zur direkten Aufrechterhaltung der herrschenden Ordnung einfach nicht gebraucht. Auch abgesehen von der aktuellen gesellschaftlichen Situation wäre die Gruppe um Heinrich den 13., Prinz Reuß zu Köstritz, weit davon entfernt gewesen, zur Option für die herrschende Klasse zu werden. Dafür war sie tatsächlich zu abgedreht. Nicht wenige weltanschauliche und ideologische Aspekte lassen sich aber in gleicher oder abgewandelter Form bei Höcke, Elsässer oder Kalbitz finden. Dort wird momentan nur gesprochen, nicht gehandelt. Noch.
Die Reaktionen auf die Razzien aus der AfD zeichnen dabei ein bemerkenswertes Bild. Während der AfD-Bundesvorstand um Kupala und Weidel sich noch am 7. Dezember distanziert und sein Vertrauen in die ermittelnden Behörden kundtat, hagelt es von RepräsentantInnen eines Teils der Partei heftige Kritik für den Schulterschluss mit dem Rechtsstaat. Beunruhigend ist in diesem Kontext, wie offen Teile der Partei die Durchsuchungen und Pläne kleinreden und sich mit den Verhafteten solidarisieren. Wie groß das Netzwerk selber ist und auch wer mit den Putschplänen gemeinsame Sache gemacht hat, liegt nun im Fokus der weiteren Ermittlungen. Dabei hofft der Journalist und Autor Andreas Speit, dass nun endlich nicht angebliche Einzelfälle im Blick der Ermittlungen stehen, sondern auch die realen Strukturen.
Ja, ich hoffe, dass tatsächlich hier wirklich dann auch ernsthaft weiter ermittelt wird, gefragt wird, wer noch dieses Netzwerk mit unterstützt hat, wo das Geld hergekommen ist, wo die Waffen hergekommen sind. Und vor allem, dass eben auch bitte sehr bei den wohl dann auch folgenden Prozess wirklich das politisch im Vordergrund steht. Auch das betone ich, weil wir oft erleben, dass bei solchen politischen Auseinandersetzungen dann auf der justizialen, auf der richterlichen Ebene, dann im Gerichtsverfahren dann oftmals der politische Charakter dann verloren geht. Und ich hoffe sehr, dass nicht wie bei dem NSU dann auf einmal man sagt, hier haben wir einen Kern an Personen und das war es dann. Denn wir wissen auch alle, der NSU ist nicht alleine von drei Personen realisiert worden. Das war ein breiteres Netzwerk und es ist dramatisch, dass da nicht alle bis heute belangt worden sind, die da eventuell mit unterstützend tätig gewesen sind.
Auch für AntifaschistInnen gilt es entsprechend, immer wieder auf die strukturellen und ideologischen Strukturen hinzuweisen, damit die Einzeltäterthese nicht erneut zu einer Individualisierung rechten Terrors genutzt werden kann. Doch auf den Staat sollte sich die antifaschistische Politik dabei nicht verlassen, denn dieser greift gegen rechts nur dort durch, wo es den Machtinteressen der Behörden zuträglich ist. Deshalb ist es auch wichtig, sich weiter mit Neonazis und FaschistInnen ganz lokal und regional zu beschäftigen, denn in den seltensten Fällen fangen Nazis gleich an, im großen Rahmen zu planen. Nicht wenige der Anfang Dezember Verhafteten sind bereits davor in Erscheinung getreten. Die antifaschistische Aktion Süd, die in Baden-Württemberg aktiv ist, wo neben Bayern am meisten der Durchsuchungen stattfanden, zeigt dabei klar einen Weg antifaschistischen Widerstands gegen rechte Umschutzpläne auf.
Sie machen lokal Politik, treiben sich im Umfeld schon existierender rechter Strukturen und Demonstrationen herum. Dort sind sie für antifaschistische Kräfte greifbar. Die Arbeit dagegen fängt im Kleinen an. Die Verharmlosung rechter Gruppen wie der ReichsbürgerInnenbewegung durch eigene Aufklärungsarbeit etwas entgegenzusetzen. Diese ernst nehmen, auch wenn sie absurde Pläne verfolgen. Mit Recherchearbeit lokale AkteurInnen, Vernetzungen und Entwicklungen aufdecken. Sich mit anderen AntifaschistInnen auszutauschen und überregionale Zusammenhänge nachzuvollziehen. Und mit diesen Erkenntnissen die FaschistInnen ganz praktisch überall da bekämpfen, wo sie in Erscheinung treten.
Das ist soweit ein Einblick in die Putschpläne der Rechten in der Bundesrepublik Deutschland, gegen die am 7. Dezember eine Großrazzia stattfand. Eine Nachricht, die wieder einmal zeigt, dass faschistische Kräfte sich organisieren und bereit sind, jederzeit auch zur Tat zu schreiten und antifaschistisches Engagement umso wichtiger ist, um zu verhindern, dass wieder einmal radikale Rechte in der Lage sind, massenweise Menschen umzubringen. Und damit sind wir hier in den Antifa-Nachrichten auch genau an jenem Punkt angekommen, wo wir erinnern wollen an die Opfer rechter Gewalt. Wir erinnern an Osman Khan, seine Ehefrau Fatma, seinen Sohn Mehmet und Jürgen Hübener. In der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember 1988 steckte der 19-jährige Auszubildende Josef Sahler, Mitglied der Neonazi-Organisation Nationalistische Front, aus rassistischen Gründen in der Schwandorfer Innenstadt ein Haus in Brand, in dem vorwiegend türkischstämmige Personen wohnten. Vor Gericht sagte der 19-jährige Täter: "Ich hasse Ausländer." Die rechte Gesinnung des Täters wirkte sich strafverschärfend auf das Urteil aus. Heute erinnert eine Gedenktafel im Ort an diesen Vorfall. Wir erinnern an Gerhard Helmut B. Gerhard Helmut B. wurde am 17. Dezember 1995 in Leipzig, Großschocher in Sachsen, von drei gleichaltrigen Jugendlichen ermordet. Täter und Opfer hatten sich in einem Jugendwohnprojekt in Rheinland-Pfalz kennengelernt. Die drei jungen Männer zwangen Gerhard Helmut B. dazu, sie zu Straftaten nach Leipzig zu begleiten. Als der 19-Jährige sich mit einer Anzeige wehrte, bestrafte ihn das Trio dafür mit tödlichen Misshandlungen und warfen ihm zudem seine Homosexualität vor. Die Leiche von Gerhard Helmut B. wurde erst 4 Monate später, im April 1996, entdeckt. Die Staatsanwaltschaft Leipzig warf den Tätern im Frühjahr 1996 Mord an einem Homosexuellen vor. Das Landgericht Leipzig verurteilte das Trio zu Jugendhaftstrafen zwischen 3,5 und 8 Jahren. Wir erinnern an Schlomo Levin und Frieda Pöschke. Am Abend des 19. Dezember 1980 wurde der jüdische Verleger Schlomo Levin und seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke in ihrer gemeinsamen Wohnung in Erlangen ermordet. Die sichergestellten Spuren legen nahe, dass der Täter sich über den hinter dem Haus befindlichen Garten einem Fenster zum Wohnzimmer näherte und dort die beiden späteren Opfer erkannte, sich dann zum Eingang begab und klingelte. Levin öffnete die Tür und ging von mehreren Schüssen getroffen zu Boden. Kurz danach trafen weitere Schüsse seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke. Der Täter Uwe Behrendt galt zum Prozess als bereits verstorben und war Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann, welche 11 Monate zuvor vom Bundesinnenminister Baum verboten wurde. Schlomo Levin und Frieda Pöschke sind nicht als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Mario L. Am 22. Dezember 1995 kauften sich Ronny K., Mirko F. und eine weitere Person, die sich der rechten Szene zugehörig fühlten, Reizgas, ein Messer und eine Kiste Bier. Nachdem sie sich besoffen haben, wollten sie die Waffen ausprobieren. Sie griffen 3 Jugendliche in Grimma mit den Waffen an und verletzten dabei den 15-jährigen Mario L. mit einem Stich in das Herz tödlich. Ein weiterer Jugendlicher wurde bewusstlos geschlagen. Ronny K. und Mirko F. wurden vor dem Landgericht für die Tat verurteilt, jedoch wurde Mario L. nicht als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten für den 22. Dezember 2022 wollen wir euch noch ein paar Veranstaltungshinweise mitgeben für die Zeit zwischen den Jahren. Und zwar ganz konkret wird es wieder bundesweit Kundgebungen und Spaziergänge rund um die Gefängnisse in der Republik geben am 31.12. unter anderem in Moabit an der JVA an der Ecke Rathenauer Straße Alt-Moabit um 22.30 Uhr. Die Idee dabei natürlich, wie bei allen Antiknast-Spaziergängen, zu dem Gefängnis zu laufen und von den Menschen drinnen gehört zu werden und ihnen etwas Solidarität zukommen zu lassen mit Kundgebungen, Reden, Texten, Musik, vielleicht auch etwas Pyrotechnik. Auch in Freiburg ist eine Demonstration zum Gefängnis bekannt. Silvester zum Knast, Knastmauern und Grenzen sprengen, auch am 31.12. um 18 Uhr. Und wahrscheinlich gibt es auch noch in einigen Gegend solche Kundgebungen, schaut einfach bei euren lokalen Gruppen vorbei. Außerdem wollen wir hier die Gedenkdemonstration am 7. Januar 2023 in Dessau aufführen. Am Samstag, dem 7. Januar 2023, ist der 18. Todestag von Uri Jalloh. Vor 18 Jahren wurde Uri Jalloh rechtswidrig in Dessau in Polizeigewahrsam genommen und verstarb dort mutmaßlich als Folge von körperlichen Misshandlungen, nachdem er auf einer Matratze fixiert wurde und angezündet wurde. Als Gedenken an Uri Jalloh und allen Opfern von Polizeigewalt wird es am 7. Januar 2023 eine Demonstration in Dessau geben. Die Demonstration beginnt um 14 Uhr am Hauptbahnhof Dessau. Das sind soweit die konkreten Veranstaltungshinweise hier in den Antifa-Nachrichten. Natürlich ist das auch eine Zeit jetzt, wo verschiedene Solidaritätsevents stattfinden, wo ihr natürlich hingehen könnt und die Zeit verbringen könnt. Und ansonsten gilt es natürlich auch für alle, die in Familien zu Besuch sein werden, auch dort den Antifaschismus in die Keimzelle des Faschismus zu tragen und zu intervenieren, wo es notwendig ist. Passt auf euch auf. Weiter geht es mit den Antifa-Nachrichten dann wieder am 12. Januar 2023 und da hören wir uns wieder mit den neuesten Nachrichten rund um antifaschistische Politik.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?